Willkommen zu einer neuen Folge von «Alles klar, Amerika». Der Nahostkonflikt stellte Joe Biden auf die Probe. Sein Vorgänger Donald Trump hat Israel immer bedingungslos unterstützt. Und jetzt zeigt Joe Biden aber, dass er vielleicht auf ein bisschen mehr Distanz gehen will als bisher Trump. Bewegt sich da gerade etwas Grundlegendes in der amerikanischen Außenpolitik? Über das redet heute Alan Cassidy und ich. Der Alan ist US-Korrespondent in Washington von Tamedia. Ich, der Fabian Fellmann, bin Bundeshauskorrespondent von Tamedia in Bern. Und der Alan und ich haben heute Premiere. Wir nehmen nämlich zusammen unseren ersten Podcast auf. Und das ist erst noch speziell, weil bald machen wir einen Rollentausch. Der Alan kommt bald zurück in die Schweiz und wird in Zürich über Inlandpolitik schreiben für Tamedia. Und ich gehe auf den August nach Washington D.C. und werde dort dann als US-Korrespondent berichten. Alan, du bist jetzt kurz vor der Abreise. Packt dich schon ein bisschen die Wehmut?
Ja, hi Fabian. Ja, schon ein bisschen, ja. Es ist halt jetzt eine grosse Abschiedsrunde. Alles letztes Mal machen. 100 Mal Abschied sagen allen. Und es ist jetzt halt auch wirklich die schönste Jahreszeit, kannst dich freuen. Der Mai ist der schönste Monat hier. Dann hat es noch nicht so viele Moskitos, es ist noch nicht so typisch, aber es ist einfach immer sonnig. Und ja, das macht einem schon ein bisschen wehmütig. Wie ist es bei dir? Wie gross ist die Vorfreude?
Ja, recht gross. Also meine Frau schaut jeden Morgen die Meteo von Washington D.C. an und nervt sich nachher über den Schweizer Regen und Kälte und sieht, dass es schon wieder über 30 Grad ist zum Teil in D.C.
Das stimmt. Aber, wobei, gell, im Sommer wechseln wir dann, weil im Sommer, ganz ehrlich, die würde ich nicht vermissen. Das ist die Hölle.
Und ja, das kann ich mir vorstellen. Ich freue mich jetzt erst mal auf die Hölle. Und auf was freust du dich in der Schweiz?
Ja, auf Sommerwetter. Nein, auch auf, vor allem auf Familie und Freunde und alle wieder ein bisschen näher zu haben als hier. Das ist das, wo ich mich jetzt am meisten freue drauf.
Gut, Alan, wir werden in einer der nächsten Podcast-Folgen noch Gelegenheit haben, ein bisschen mehr über unsere Rolle auszureden. Ich bin vor allem gespannt auf deine Analyse nach 4 Jahren USA unter Donald Trump. Ich bin sicher, du hast da einiges zu erzählen. Jetzt wollen wir aber doch noch uns unserem Thema zuwenden, der Nahostpolitik. Aktuell bombardiert Israel palästinensische Gebiete im Gazastreifen. Es hat schon über 200 Tote gegeben. Das Ganze als Vergeltung für palästinensische Raketen, die auf Israel abregnet. Es ist eine Situation, wo sich der Donald Trump wie immer bedingungslos hinter den israelischen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gestellt hätte. Und wie hat jetzt Joe Biden reagiert?
Ja, ich glaube, er hat darauf verhalten reagiert. Ich glaube, man kann nicht genug betonen, dass der Biden sich aus dem Nahostkonflikt, aus dem Israel-Palästina-Konflikt im Speziellen, hat wollen aushalten. Also die Biden-Regierung hat ja bis heute eigentlich keine wirklichen Spitzendiplomaten in Israel. Es gibt keine Botschafter, es gibt keinen Generalkonsul und auch den Sondergesandte, den man jetzt geschickt hat, der Hadi Ammer, das ist jetzt nicht einmal aus der Top-Liga. Oder? Also das zeigt ein bisschen, er hat das auf quasi kleine Flammen behalten, weil er halt sein politisches Kapital und Aussenpolitik politische Prioritäten auf dem Land auf andere Brennpunkte legen. China, der Kampf gegen Klimawandel, auch jetzt Russland, Spannungen dort. Und ich glaube, man hat schon gesehen, dass der jüngste Ausbruch von Gewalt jetzt, der hat die beiden Regierungen ein bisschen auf dem falschen Fuß verwünscht. Sie hat sich jetzt ein bisschen mit eindeutigen Forderungen zurückgehalten. Ich glaube, wir haben den O-Ton von der Jen Psaki, der Sprecherin vom Weissen Haus, die das recht gut zusammenfasst. Und wir hören schnell rein.
The president's objective is clear, which is that he wants to see an end to the violence on the ground, an end to the suffering of the Israeli and the Palestinian people. As I've noted in the past, our focus and our strategy here is to work through quiet, intensive diplomacy. And he's been doing this long enough to know that the best way to end an international conflict is typically not to debate it in public.
Das ist Jen Psaki, die Sprecherin vom Weissen Haus, und sie sagt, ja, der Präsident wähle ein Ende von der Gewalt am Boden, ein Ende vom Leid auf beiden Seiten und unsere Konzentration, sagt sie, gilt jetzt der stillen Diplomatie.
Das heisst, vor der Kamera verteidigt der Biden Israel und im privaten Gespräch soll er dann aber im Netanyahu die Leviten gelesen haben. Ist denn das plausibel?
Ich glaube, beim Trump war es so gewesen, dass er ja oft keinen Unterschied gemacht hat zwischen dem, was er öffentlich gesagt hat und privat, was er vertwittert hat und was er dann den Regierungschef im engeren Kreis gesagt hat, zumindest was nach dem, was man dann noch darüber erfahren hat, über die Treffen. Aber ich glaube, im Fall von Biden ist es schon sehr plausibel. Man muss ja auch sehen, er hat ja auch fast keine andere Wahl. Der Pro-Israel-Konsens ist eine der letzten so überparteilichen Angelegenheiten in Washington. Die USA sind der wichtigste Verbündete und der grösste Geldgeber von militärischer Hilfe zumindest. Und viele in Washington glauben, wenn der Biden nicht jetzt plötzlich über Nacht mit all dem brechen will, dann muss er sich zumindest bis jetzt mit Kritik an Israel ein bisschen zurückhalten. Aber ich glaube schon, dass es denkbar ist, gut denkbar ist, es glauben auch viele Leute, dass er gegenüber Netanyahu dann sagt, am Telefon, los jetzt zu, ich unterstütze dich, aber bei mir daheim kippt gerade die politische Meinung, die Stimmung. Entweder du stellst das jetzt ab, du sorgst für ein Ende von der Gewalt, für eine Waffenruhe, oder ich muss mich öffentlich anfangen, dann auch distanzieren von dieser Politik.
Der Biden gilt ja eigentlich sonst als treuen Unterstützer von Israel. Warum reagiert er denn jetzt plötzlich so?
Ja, eben, der Biden kommt schon aus einer Zeit, wo der Israel-Palästina-Konflikt in Washington, sagen wir mal, ein bisschen einseitig durch die israelische Brille angeschaut worden ist. Und das ist in seiner ganzen Biografie, das ist ja so, er kommt aus dieser Zeit, oder? Er hat, glaube ich, auch mal von einem Schlüsselerlebnis erzählt oder öfter erzählt, als er bei einem Besuch in Israel im 73, als er erst gerade frisch Senator war, kurz vor dem Yom Kippur-Krieg, der dann ausgebrochen ist, wo ihm eingefahren sind, wie bedroht Israel auch ist, von den umliegenden arabischen Ländern. Und das war schon lange einfach das, was alle in Washington, das war quasi die Regierungsmaxime. Und das ist jetzt eben ein bisschen am Kippen. Ich denke, das hat vor allem innenpolitische Gründe. Vor allem bei den Demokraten ist das, was sich jetzt die Lage mit ändern tut.
Da gibt es ja recht schrille Stimmen, oder? Ilhan Omar zum Beispiel hat Israel Terrorismus und ethnische Säuberungen vorgeworfen. Das sind neue Töne von den Demokraten. Die Alexandra Ocasio-Cortez zum Beispiel hat im Repräsentantenhaus Palästinenser verteidigt. Wir hören uns da auch den O-Ton an.
President and many other figures this week stated that Israel has a right to self-defense. And this is a sentiment that is echoed across this body. But do Palestinians have a right to survive?
Aber sie sagt, alle reden vom Existenzrecht von Israel, aber haben die Palästinenser nicht auch ein Recht, darauf zu leben? Woher kommt die Entwicklung bei den Demokraten?
Ja, man muss ein bisschen unterscheiden. Es ist vor allem der linke Flügel der Demokraten, der die Kritik äußert, aber es stimmt, dass die Kritik lauter und breiter wird. Und im Zentrum steht einerseits ja, Kritik an der rechten Regierung von Netanyahu, die auch nicht neu ist, aber andererseits auch die Lage der Palästinenser, die eben in früheren Debatten amigs nicht so im Zentrum war. Und es gibt jetzt, man könnte vielleicht fast sagen, so eine Art kolonialistischer Diskurs auf der Linken. Es ist auch öfter von Apartheid geredet. Also auch Ocasio-Cortez hat das schon verwendet. Und was ich interessant finde, ist, es fallen auch Vergleiche zwischen den sozialen Protesten der Black Lives Matter Bewegung und der Situation der Palästinenser. Also inwiefern man das wirklich vergleichen kann, sei dahingestellt, aber es ist jetzt, das hört man jetzt öfter. Und ja, der Biden hat ja schon die Situation, dass es gibt ja immer noch den moderaten Flügel, das ist der dominante. Aber auch dort hat sich gerade nach dem letzten Angriff von Israel, wo zum Beispiel das Pressehaus beschossen wurde, hat es auch von wirklich sehr israelfreundlichen, moderaten Demokraten Kritik gegeben, die man so nicht gehört hat. Und der Biden hat auch wirklich die Situation, dass sich die ganze Gemengelage am Ändern ist. Und er kann nicht gegen die eigene Partei regieren in so einer wichtigen Frage und muss darum einfach wahnsinnig Rücksicht nehmen.
In Europa wird bisher in der Debatte schnell darüber gestritten, inwiefern das so Israel-Kritik eben antisemitisch sei. Ist das auch in den USA das Thema?
Das Thema gibt es schon auch, aber ich glaube, es ist nicht ganz so stark in Europa. Ich meine, viele auch führende Demokraten sind ja selbst jüdische Glauben. Also zum Beispiel der Chuck Schumer, der Mehrheitsführer vom Senat, der wichtigste Demokrat, ist selber jüdisch. Also einfach zum sagen, dass das Argument, dass politische Waffen taugt, nicht so viel. Aber es ist schon so, dass es bei den Demokraten Leute gibt, die in der Vergangenheit mit antisemitischen Aussagen aufgefallen sind. Die Ilhan Omar, die du vorhin erwähnt hast, ist so eine Person. Und das wird auch von der politischen Rechten wird das auch entsprechend ausgeschlachtet und den Finger drauf gelegt. Und also das Argument gibt es. Es ist nicht ganz so wichtig wie in Europa, aber es gibt es.
Was stellen sich denn die linken Kritiker vor, was die USA soll machen im Nahostkonflikt?
Eine Forderung, die man jetzt oft hört, betrifft Militärhilfe. Die USA zahlen ja 3,3 Milliarden Dollar jedes Jahr an Israel, an Militärhilfe. Eine halbe Milliarde kommt noch dazu für die Raketenabwehr. Und es gibt jetzt immer mehr Demokraten, die fordern, dass man die Hilfe an Bedingungen knüpft. Und dass man sie halt auch wirklich quasi zumindest damit droht, sie einzustellen oder zu schwächen, wenn es zu Menschenrechtsverletzungen kommt, wie jetzt aktuell in diesem Konflikt, oder dass das härter geknüpft wird. Und dann gibt es zum Beispiel auch aktuell im Kongress, die Biden-Regierung möchte eine Waffenlieferung von, glaube ich, 700 Millionen Dollar an Israel tätigen, von so Hightech-Waffen. Das muss durch den Kongress. Und dort gibt es jetzt Demokraten, die sagen, halt, solange die Situation anhebt in Gaza, in Israel, tun wir das nicht einfach so durchwinken. Und ich glaube, das Dritte ist dann halt das Verhalten von den USA im UNO-Sicherheitsrat, wo sie ja regelmäßig quasi das Veto einlegen, wenn Israel kritische Sachen zur Abstimmung kommen. Das ist etwas, wo die Linke sagt, ja, das können wir nicht mehr so machen. Da müssen wir mit dem Veto aufhören. Ich glaube, das sind die wichtigsten Punkte.
Haben Sie denn irgendeine Chance, dass Sie mit dem durchdringen und eine Mehrheit finden, zum Beispiel mit den Waffenlieferungen im Kongress?
Ja, das wird sich zeigen. Ich glaube eher nicht, weil eben der Konsens schon, der Pro-Israel-Konsens aus historischen Gründen auch, der ist sehr stark. Und eben bei den Demokraten gibt es eine ganz wichtige Fraktion, die auch wirklich unerschütterlich steht hinter Israel und auch, denke ich, auch weiter so machen wird. Aber es ist sicher einmal, man kann auch nicht vernötigen, dass quasi der Diskurs ändert, oder? Das wird, wenn vielleicht nicht gerade jetzt, sondern zumindest mittelfristig, denke ich, schon eine Auswirkung haben.
Mit grossem Tamtam hat der Donald Trump seinen Friedensplan für den Nahost angekündigt und damit eigentlich die jahrzehntelange amerikanische Politik in der Region auf den Haufen gerührt. Jetzt hört man eigentlich nicht mehr von dem. Der Biden hat im Nahost keine Priorität, würde sich eigentlich am liebsten ein bisschen draussen halten. Das Thema ist unbequem. Was ist jetzt eigentlich mit dem Abraham-Plan?
Man muss sich unterscheiden. Auf der politischen Rechte ist jetzt das Argument natürlich auch, kaum ist der Trump weg. Der grosse Friedensstifter Trump explodiert quasi das Pulverfass nach dem Osten wieder. Wenn doch nur der Trump noch da wäre, wäre das nicht passiert. Das ist das Argument auf der Rechten. Ich glaube, die Realität ist ein bisschen komplizierter. Ich meine, die Strategie, die der Trump verfolgt hat im Nahen Osten oder verfolgt hat, ist bei ihm immer so ein bisschen, oder wo er hat ausführen lassen, vor allem von Jared Kushner. Das ist eigentlich wirklich darin bestanden, dass hinter einfach aus einer absolut bedingungsloser Unterstützung nicht nur für Israel, sondern vielleicht auch für Netanyahu konkret und für seine Politik. Und die Politik hat ja die Palästinenser komplett ausblendet aus dem ganzen Versuch, die Region zu befrieden. Zumindest politisch ausblendet gehabt. Es war ja mehr so eine Art Deal gewesen, mit wirtschaftlichen Zyklen und so. Und der Erfolg, wo die Pläne hatten, ist ja das schon, dass eine Reihe von arabischen Staaten das erste Mal in der Geschichte Israel als ein Existenzrecht zugestanden haben, der Staat anerkannt haben. Das war ein Erfolg gewesen. Aber wenn man jetzt schaut, was sich jetzt abspielt, muss man sagen, die Situation zwischen den Israelis und den Palästinensern hat das nicht beruhigt, im Gegenteil. Eben aus dieser Politik von Trump ist die Überzeugung quasi durchgedrungen, dass ein Frieden auch ohne oder sogar gegen die Palästinenser möglich sein, dass wir das haben können. Und ich glaube, das hat sich jetzt das spätestens jetzt als Illusion erwiesen.
Ins Ganze spielt auch noch der Atomdeal mit dem Iran, wo der Joe Biden zu einer Priorität gemacht hat. Dort ist er darauf angewiesen, dass Israel mitzieht. Wie spielt das Ganze da drin, Alan?
Ja, es verkompliziert sicher alles. Du hast es gesagt, es gibt viele Stimmen, die sagen, dass Biden seine öffentliche jetzt doch, also das, was er öffentlich gesagt hat, ist schon sehr wenig kritisch gegenüber Israel, dass das zumindest teilweise halt schon sich daraus ableitet, dass er die nuklearen Neuverhandlungen mit dem Iran sehr hoch gewichtet und dass er quasi dort vielleicht dann würde sagen, wenn jetzt die unmittelbare Konflikt ein bisschen beruhigt ist im Gazastreifen und in Israel, dass er dann kann sagen, schaut, ich bin da zu euch gestanden in dieser Sache. Bitte sabotiert und torpediert jetzt nicht meinen Iran-Neu-Deal. Und andererseits, glaube ich, eine von den unbestrittenen Schwachstellen von dem ursprünglichen Abkommen ist ja schon gewesen, dass der Iran nicht sehr in Verantwortung gezogen hat für die Unterstützung von so islamistischen, terroristischen Elementen im Nahen Osten. Zum Beispiel der Hamas in Palästina, wo von Iran Geld und Waffen überkommt. Und ich glaube, wenn es zu echten Neuverhandlungen wirklich soll kommen, dann werden die USA nicht wirklich, die werden da etwas mehr rauskriegen müssen, als beim ursprünglichen Vertrag drin ist. Also irgendwelche Garantien, dass der Iran seine Unterstützung hier einstellt. Also das hat sich jetzt eher noch akut geworden, die Gemengelage.
Alan, danke vielmals für das interessante Gespräch. Ich freue mich auf das nächste Ende Juni, wo wir uns noch ein bisschen über einen Korrespondentenwechsel werden unterhalten. Du, was machst du noch heute Abend?
Tatsächlich noch ein bisschen Umzugsvorbereitungen. Kisten packen, Behördenkram, ganz all die lässigen Sachen, die mit einem Umzug verbunden sind. Freude.
Ich freue mich mit dir. Das war die jüngste Folge von «Alles klar Amerika». Danke vielmals fürs Zuhören. In zwei Wochen hören ihr Christoph Münger und Martin Kilian in der nächsten Folge. Und uns hören ihr wieder in einem Monat, wenn es hoffentlich richtig Sommer ist.